ARD.
SWR Kultur. Forum.
Krise im Kongo, droht ein großer Krieg in Afrika. Am Mikrofon ist Michael Riesel. Die Demokratische Republik Kongo, zweitgrößtes Land Afrikas, direkt am Äquator, Regenwald, Berge, Seen und Schauplatz eines blutigen Konflikts. Im Osten des Riesenstaates kämpft die kongolesische Armee gegen die Miliz M23, eine Rebellengruppe, die, so sagen Beobachter, aus dem Nachbarland Ruanda finanziert und ausgerüstet wird. Und je weiter die Rebellen vorrücken, je mehr Städte sie erobern, je mehr Menschen fliehen müssen, desto größer wird die Sorge, dass hier im Herzen Afrikas ein neuer großer Krieg entsteht. Und desto lauter wird auch die Frage gestellt, warum hält sich der Westen, hält sich Europa in diesem Konflikt so zurück? Darüber, um was es im Osten des Kongo geht und was hier auf dem Spiel steht, wollen wir reden in diesem Forum. Wir, das sind Dr. Christoph Vogel, ehemaliger Experte des UNO-Sicherheitsrats. Seit 15 Jahren forscht er zum Konflikt im Kongo. Eine erfahrene Kennerin des afrikanischen Kontinents ist auch die Journalistin Bettina Rühl. Für ihre Berichterstattung wurde sie unter anderem mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet. Sie lebt in Nairobi, der Hauptstadt Kenias, und in Kinshasa, in der Hauptstadt der Demokratischen Republik Kongo. Erreichen wir Jakob Kerstan. Er leitet dort das Büro der CDU-nahen Konrad-Adenauer-Stiftung. Herr Kerstan, Ende Januar haben die Rebellen von M23 die Millionenstadt Goma im Osten der Demokratischen Republik Kongo eingenommen. Vor wenigen Tagen haben sie dann auch die Provinzhauptstadt Bukavu unter ihre Kontrolle gebracht. Was wissen wir über die Situation vor Ort? Wird da weiter gekämpft?
Es wird derzeit weiter gekämpft. Man muss dazu sagen, dass Bukavu die Provinzhauptstadt in Südkivu, also südlicher gelegen als Goma, was die größte Stadt im Ostkongo ist, direkt an der Grenze zu Ruanda gelegen, nahezu ohne Kampfhandlungen eingenommen wurde im Vergleich zu Goma, wo sehr viele Tote gezählt wurden, laut UN-Berichten über 3000, auch wenn man die Zahlen durchaus kritisch betrachten dürfte, wurde Bukavu dann nahezu ohne Kampfhandlung eingenommen und die kongolesische Armee ist in großen Teilen sogar vor der Miliz geflüchtet und hat sich sozusagen in Anführungsstrichen selbst ergeben und hat die Stadt der M23 überlassen, was nochmal unterstreicht, wie militärisch stark die M23 im aktuellen Konflikt agiert. Mhm. Dazu muss man, da werden wir wahrscheinlich gleich noch drauf eingehen, aber sagen, dass das jetzt nicht das erste Mal ist, dass die M23 in der Region kämpft. Und das ist auch nicht die einzige Rebellengruppe. Es gibt über 100 Rebellengruppen, aber da werden wir wahrscheinlich gleich noch vertiefter drauf eingehen können.
Werden wir machen. Von den Rebellen der M23, da heißt es, sie wollten ihren Feldzug bis in die kongolesische Hauptstadt Kinshasa fortsetzen, um die Regierung von Präsident Felix Tshisekedi zu stürzen. Ist das für Sie vorstellbar? Halten Sie das für möglich?
Also kurz- oder mittelfristig halte ich das für unrealistisch. Allerdings muss man, glaube ich, in der aktuellen Situation sehr stark innenpolitisch auch im Kongo argumentieren. Der Präsident ist immens unter Druck hier im Land. Er hat mehrfach versprochen, für Sicherheit im Osten zu sorgen. Die M23 ist ein militärischer Arm von einer Koalition, politisch-militärischen Koalition, Alliance Fleuve Kongo heißt die, die von dem ehemaligen Chef der kongolesischen Wahlkommission geführt wird, der damals Tshisekedi nach umstrittenen Wahlen zu seiner ersten Amtszeit verholfen hat. Also innenpolitisch wird es auf jeden Fall in den nächsten Wochen sehr unruhig werden hier in Kinshasa und in dem Land. Das halte ich für wahrscheinlicher, dass sich auf dieser Ebene was entwickelt, als dass in wenigen Wochen die Rebellen bis Kinshasa vorrücken würden.
Frau Rühl, Herr Kerstan hat schon darauf hingewiesen, mit den Zahlen muss man ein bisschen vorsichtig sein, aber laut der kongolesischen Regierung sollen allein bei den Kämpfen um Goma 5000 Menschen getötet worden sein, Hunderttausende seien vertrieben worden. Das sind ja abstrakte Zahlen, aber was heißt das für die Menschen in der Region, dass sie jetzt in Städten, in Gebieten wohnen, die von der M23 kontrolliert werden? Ärzte ohne Grenzen spricht von einer apokalyptischen Situation.
Ja, die Lage ist in der Tat katastrophal. Die Menschen haben kaum Wasser, kaum Nahrung, keine medizinische Versorgung. Also es sind ja bei dem Angriff auf Goma auch Menschen aus vertriebenen Lagern wiederum vertrieben worden. Das heißt, die hatten schon vorher nichts mehr und sind jetzt erneut auf der Flucht. Und vor allem sind sie eben auch schweren Menschenrechtsverletzungen von allen bewaffneten Gruppen ausgesetzt.
Die Rebellen, die inszenieren sich ja als Befreier. Auf die genauen Hintergründe werden wir später noch reden. Aber wie kommt das bei der Bevölkerung denn an?
Naja, für die Bevölkerung ist es ja relativ durchsichtig, dass sie keine Befreier sind. Also auch die M23 begeht Menschenrechtsverletzungen. Die Vereinten Nationen werfen ihr das vor. Die Menschen erleben das ja vor Ort.
Herr Vogel, Sie haben in einem Interview mit dem Spiegel gesagt, die Menschen wünschen sich vor allem eins, Frieden. Der Generalsekretär der Vereinten Nationen, Antonio Guterres, warnt vor einer Ausweitung des Konflikts zu einem regionalen Krieg. Was ist denn momentan wahrscheinlicher, Frieden oder Eskalation?
Ja, das ist relativ schwierig zu sagen. Also auch wenn man sich ansieht, wie ähnliche Eskalationen in den letzten 30 Jahren vonstatten gingen, ist es oft immer relativ schwer vorauszusehen, ob dann die wichtigen Akteure doch irgendwann abbiegen und das eventuell zu Verhandlungen kommt. Momentan sind die Hostilitäten insbesondere südlich von Bukavu, wo man hört, dass M23 weiter voranschreitet in Richtung einer Stadt namens Uvira, die die Nachbarstadt der burundischen Hauptstadt Bujumbura ist. Und man hört, dass möglicherweise die burundische Armee, die bislang die kongolesische Seite unterstützt hat im Krieg, sich eventuell zurückziehen würde. Und vieles in puncto weiterer regionaler Eskalation wird sicher vieles auch vom Agieren Burundis abhängen.
Herr Kerstan, Sie haben schon darauf hingewiesen, der Aufstand der M23, die Gewalt und die Vertreibung, die mit ihm einhergeht, die ist im Osten des Kongo nichts Neues. Es gab dort in den letzten Jahrzehnten immer wieder Phasen der Gewalt. Hier bei uns ist von Afrikas 30-jährigem Krieg die Rede, aber auch vom vergessenen Krieg. Fühlen sich die Menschen im Osten des Kongo denn vergessen?
Also die Menschen fühlen sich auf jeden Fall vergessen, nicht nur von der Regierung in Kinshasa, sondern auch von der internationalen Gemeinschaft. Es wird dann sehr viel von Komplizenschaft, Mittäterschaft gesprochen. Es wird gerne in Verbindung mit Mineralien gebracht, wenn auch Mineralien sicherlich ein wichtiges Thema sind in dem ganzen Konflikt, aber nicht das einzige Thema, auch wenn es manchmal so dargestellt wird. Also die Menschen fühlen sich in jedem Fall von der Weltgemeinschaft vergessen. Ein Punkt, den ich vielleicht noch machen wollte zu Ihrer vorherigen Frage. Also ich glaube, für Leute, die sich mit der Region noch nicht sehr lange beschäftigen, ist es nochmal wichtig zu erwähnen, Herr Vogel hat es ja angesprochen, also es gibt bereits burundisches Militär, das auf Seiten der kongolesischen Armee kämpft. Es gibt eine Eingreiftruppe von der südafrikanischen Entwicklungsgemeinschaft. Malawische Truppen waren dort vorhanden, sind dabei abzuziehen. Südafrikanische Truppen sind vorhanden, tansanische Truppen sind vorhanden. In Goma sitzen immer noch Teile der MONUSCO, der UN-Friedensmission. Aufgrund einer anderen Rebellengruppe befindet sich das ugandische Militär im Norden von Goma auf Seiten der kongolesischen Armee, wo es jetzt auch wieder Truppenaufbauen gab in den letzten Tagen. Das sind sehr schwierige und sehr, sehr ernstzunehmende und sehr besorgniserregende Töne, die man aus Kampala gerade hört. Also ich glaube, es ist nochmal wichtig, darauf hinzuweisen, dass die M23, die ja von Ruanda logistisch und militärisch unterstützt wird, für einen regionalen Konflikt de facto im Ostkongo schon sorgt. Das ist, glaube ich, wichtig als Hintergrund nochmal mitzuerwähnen.
Frau Rühl, gerade sind bei uns die Schlagzeilen wieder voll vom Krieg in der Ukraine, dem Krieg in Gaza. Von der Demokratischen Republik Kongo ist da vergleichsweise wenig die Rede oder auch von der weltweit größten Flüchtlingskrise im Sudan. Warum denn diese, ich sag mal, Ignoranz in Bezug auf Afrika? Messen wir bei menschlichem Leid mit zweierlei Maß?
Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, das wurde gerade bei dem Krieg in der Ukraine sehr, sehr deutlich. Und das ist auch vielen Menschen hier auf dem Kontinent extrem aufgestoßen. Also sie haben sich da sehr vernachlässigt gefühlt, als viele Flüchtlinge aus der Ukraine in Deutschland Aufnahme fanden, an allen anderen sozusagen vorbei. Also hier in Kenia war das ein großes Thema und ja, Kongo, ich meine, die Leute schaffen es, die meisten schaffen es ja gar nicht, nach Europa zu fliehen. Das in Anführungszeichen hilft Europa sicher auch, diesen Konflikt zu vergessen, weil die meisten Menschen, die von diesen Kriegen, diesem jahrzehntelangen Krieg tatsächlich betroffen sind, gar nicht das Geld haben, es bis nach Europa zu schaffen. Und da ist es dann umso leichter, wegzugucken. Und ich glaube, gerade in Bezug auf diesen Konflikt im Kongo, der ja nun schon in die 90er Jahre zurückgeht, gibt es vermutlich auch so eine gewisse Müdigkeit, also Donor Fatigue wäre dann der fremdsprachige Ausdruck dafür. Die Menschen sind vielleicht auch ein bisschen ratlos, aber es hilft natürlich auch nicht, einfach die Augen zu verschließen.
Herr Vogel, warum sollten wir nicht die Augen verschließen? Warum sollten wir nicht weggucken? Warum sollte uns interessieren, was jetzt im Osten des Kongo passiert?
Ja, da gibt es natürlich eine ganze Menge guter Gründe. Also wenn man erst einmal mit den eher humanistischen Gedanken beginnt, dass grundsätzlich, wo auch immer Leid in so einem Ausmaß passiert, man eigentlich nicht wegschauen darf. Bis hin zu konkreteren Punkten, dass zum Beispiel auch die Regionalisierung des Krieges, die auch ein bisschen daran erinnert an das Ende der 90er Jahre, als es den sogenannten afrikanischen Weltkrieg gab rund um den Kongo, wo irgendwann der halbe Kontinent indirekt oder direkt beteiligt ist. Also das sind eigentlich Ereignisse und Probleme, die ein kontinentales oder sogar weltweites Ausmaß haben. Und das sollte uns eigentlich zwingen, etwas mehr Interesse zu entwickeln. Allerdings muss man natürlich auch sagen, dass, wie Frau Rühl erwähnt hat, dass je weiter weg sowohl geografisch als auch kulturell Konflikte oder Kriege sind, desto weniger interessieren wir uns dafür. Und das hängt auch zusammen mit einer Art unterschwelligem Rassismus, das eben dann nicht weiße Menschen in der Hierarchie der Berichterstattung oft eher die unteren Plätze belegen. Und das ist ein großes Problem, insbesondere vor dem Hinblick von größeren geopolitischen Veränderungen, wo eben plötzlich auch Europa oder auch Deutschland nicht mehr nur als neutraler Beisteher gesehen wird, sondern eben diese von Herrn Kerstin auch genannte Komplizenschaft immer mehr in den Diskurs rückt und dann gleichzeitig auch auf internationaler und diplomatischer Ebene eventuell die deutsche oder auch die europäische Position beeinflussen kann.
Herr Kerstin, die Frage ist ja, warum kommt diese Region nicht zur Ruhe? Und wenn man nach Ursachen sucht, dann stößt man schnell auf das Jahr 1994, den Völkermord in Ruanda, bei dem innerhalb von 100 Tagen rund 800.000 Menschen getötet wurden. Eines der größten Gewaltverbrechen des 20. Jahrhunderts in Ruanda. Wie wichtig ist diese Vorgeschichte, um den aktuellen Konflikt zu verstehen?
Also ich glaube, es ist essentiell, das mit zu erklären, weil das je nach Lesart immer wieder von Ruanda im aktuellen Konflikt ja als einen Grund genommen wird, warum sie Sicherheitsinteressen im Ostkongo haben. Also ganz kurz vielleicht für das Verständnis. Sie haben den Völkermord angesprochen. Damals sind nicht nur viele von den Opfern, sondern auch viele von den Tätern in den Ostkongo geflüchtet, haben sich dort in Flüchtlingslagern reorganisiert, also ehemalige Hutu-Extremisten insbesondere, haben dort sich in Rebellengruppen wieder zusammengeschlossen. Eine Rebellengruppe, die auch immer wieder genannt wird, wobei man natürlich sagen kann, dass es eventuell nicht mehr die gleichen Leute sind, sondern Nachfahren, und militärisch ist die Stärke auch sehr umstritten, ist die FDLR, also sozusagen ehemalige Täter des Völkermordes, die sich dort zusammenschließen und bis heute im Ostkongo existieren. Da ist ganz wichtig auch zu erwähnen, meiner Meinung nach, und das wird auf kongolesischer Seite immer gerne vergessen, die Schwäche der kongolesischen Regierung. Also es ist natürlich ein Vakuum im Ostkongo vorhanden, was durch Rebellengruppen aufgefüllt werden kann, weil die Regierung de facto nicht vorhanden ist oder zu wenig vorhanden ist. Die kongolesische Armee ist extrem schwach. Es gibt immer wieder Berichte, nicht nur von logistischer Schwäche, Korruption, sondern auch von Kooperation mit verschiedensten Rebellengruppen. Das hängt dann unter anderem auch wieder damit zusammen, dass beispielsweise Soldaten schlecht bezahlt sind, selten bezahlt werden und dadurch auf andere Einkommensquellen angewiesen sind. Also es ist eine sehr komplexe Gemengelage im Ostkongo. Aber wichtig zu erwähnen ist, dass sozusagen die Argumentation Ruandas ist, dass ehemalige Täter des Völkermordes bis heute im Ostkongo ihr Unwesen treiben, in Anführungsstrichen. Die kongolesische Regierung nicht in der Lage ist, dem Eintracht zu halten und Eintracht zu geben. Und daher Ruanda argumentiert, dass sie ein Sicherheitsinteresse im Ostkongo haben. Und sozusagen, weil die kongolesische Regierung nicht in der Lage sei, das selbst unter Kontrolle zu bringen, sie selbst militärisch aktiv werden. Ganz grob formuliert, wenn natürlich auch noch mehrere Variablen damit reinspielen.
Frau Rühl, dieses Sicherheitsinteresse, das Ruanda und dessen Präsident Kagame ins Feld führen, ist das von der Hand zu weisen?
Also ich halte das ehrlich gesagt für vorgeschoben. Also alles, was gesagt wurde, ist natürlich richtig. 94 sind die Täter in den Kongo geflohen und haben sich da verschanzt. Und es gibt immer noch eine Organisation, die FDLR heißt. Aber ich war vor ungefähr 10 Jahren auf einer Recherche im FDLR-Gebiet. Also der Anlass war, dass einer der FDLR-Führer, Ignaz Morawiecki, in Deutschland angeklagt war, nach dem Welt, Strafrecht. Und ich habe mir angeguckt, ein Dorf, was in der Anklageschrift, wo er die FDLR-Massaker verübt hatte. Und zu der Zeit gab es ein, wie ich fand, sehr erfolgreiches auch Entwaffnungsprogramm von der Weltbank. Und diese Leute, die ich da als FDLR oder FDLR-Mitglieder, Milizionäre, die ich getroffen habe, das waren armselige Gestalten, muss ich echt sagen. Und nach Weltbankschätzungen waren das damals nicht wirklich nicht mehr viele. Herr Carsten hat schon gesagt, die Zahlen sind unklar. Es waren ein paar hundert, es waren, aber wenn man bedenkt, das war 94, die Täter, die sind jetzt, keine Ahnung, Greise, also das werden Nachfahren sein. Das ist meiner Ansicht nach für eine Armee wie die ruandische, die zu den schlagkräftigsten auf dem Kontinent gehört, keine ernstzunehmende Gefahr. Tatsache ist, dass die kongolesische Regierung meiner Ansicht nach nicht nachvollziehbar, weil sie damit diesem Argument Vorschub leistet, tatsächlich nun wieder mit der FDLR kooperiert im Kampf gegen die M23. Das ist mir absolut rätselhaft, warum sie das tut. Ich glaube, dass sie dadurch dann die FDLR stärker gemacht hat, als sie zwischenzeitlich war. Aber ich halte das nicht für ein ernsthaftes Motiv für das Engagement Ruandas dort.
Mhm. Herr Vogel, das ist ja ein bisschen schwer zu greifen, was wir da eigentlich gerade erleben. Das ist ja kein klassischer Konflikt, wo ein Staat dem anderen den Krieg erklärt. Womit haben wir es zu tun, mit einer Invasion?
Ich würde sagen, wir haben einen schwelenden Bürgerkrieg im Prinzip seit 3 Jahrzehnten. Zugleich aktuell, aber auch in früheren Phasen des Krieges, auch einen regionalen Krieg. Also wir haben sowohl einen innerstaatlichen und einen zwischenstaatlichen Krieg. Das vermischt sich. Gerade im Beispiel M23, aber auch wenn man dann an FDLR denkt und selbst in Bezug auf die ugandische Beteiligung weiter im Norden. Also das ist eigentlich schwer zu definieren und es wäre falsch, davon auszugehen, dass das ein reiner Bürgerkrieg ist. Allerdings muss man auch mit dem Begriff Invasion vorsichtig sein, denn sowohl die ruandische Armee eben in Unterstützung von M23 tausende Soldaten in den Kongo entsandt hat, wäre es auch falsch, die eigentliche Rebellion M23 als Invasion zu bezeichnen, weil es sich da um eine kongolesische Gruppe tatsächlich handelt. Also da sind die Trennschärfe ist da oft nicht ganz sichtbar und das ist natürlich auch ein Grund, weswegen einerseits der Konflikt sehr schwer zu lösen ist, aber auch dafür, dass es international auch oft analytisch sehr schwierig ist, überhaupt einzuordnen, womit man es eigentlich zu tun hat. Und da ist sowohl M23 ein gutes Beispiel, aber auch, wie gesagt, FDLR. Die Vorredner haben es bereits erwähnt. Also es gibt diesen großen Streit, ist FDLR eine Bedrohung oder ist es ein Vorwand? Und wenn man sich die jeweiligen Argumente und die Situation vor Ort ansieht, dann kommt man auch oft zu dem Schluss, dass es eigentlich beides gleichzeitig ist, je nach Perspektive.
Aber im Kern würden Sie Herrn Kerstan recht geben, es handelt sich um einen ethnischen Konflikt.
Also ich bin immer sehr vorsichtig. Meiner Ansicht nach gibt es diese zwei große Klischees oder Mythen um den Konflikt oder die verschiedenen Konflikte, die es gibt. Das eine ist die Idee des ethnischen Konfliktes, das also spricht, dass die Menschen unterschiedlicher Herkunft, dass sich nicht mögen oder sich sogar hassen. Das zweite Klischee ist dieses Klischee des Rohstoffkonfliktes. Und natürlich stimmt es, dass es sogenannte ethnische Spannungen gibt. Natürlich stimmt es, dass zum Teil aber nicht nur Rohstoffe dafür verwandt werden, den Konflikt zu finanzieren. Aber im Kern ist es ein politischer Konflikt mit sehr tiefgreifenden Wurzeln. Da kann man über die Kolonialzeit sprechen, da kann man über die Zeit nach der Unabhängigkeit sprechen, mit politischen Manipulationen Jahrzehnte hindurch unter Mobutu damals, als das Land Zaire hieß, bis hin in die Anfang der 90er, wo eben diese Sequenz an Konflikten und Kriegen begonnen hat. Aber ich glaube, es ist sehr, sehr wichtig, dass man diesen Konflikt im Kern als hochpolitisch betrachtet.
Herr Kerstan, Herr Vogel hat darauf hingewiesen, Diamanten, Gold, Kupfer, Koltan, Kobalt, Mangan, diese Bodenschätze gibt es vor allem in den Minen im Osten des Kongo. Und viele glauben ja, auch darauf hat Herr Vogel hingewiesen, dass es Ruanda vor allem um den Zugriff auf diese Bodenschätze geht. Ist das so? Welche Rolle spielen wirtschaftliche Interessen in dem Konflikt?
Also ich glaube, ich würde Herrn Vogel zustimmen. Es ist sicherlich nicht nur ein ethnischer Konflikt, es ist sicherlich nicht nur ein Konflikt um Mineralien. Politik spielt eine sehr wichtige Rolle. Es ist nur, wie er auch richtig beschrieben hat, analytisch immer schwierig, in ein paar Sätzen zusammenzufassen. Und auch viele Kongolesen, auch in Kinshasa, werden Ihnen sagen, ich komme kaum noch mit, wie sich der Konflikt entwickelt, wer jetzt gegen wen kämpft, wer sich zu einer Rebellengruppe zusammengeschlossen hat. Also Sie müssen sich vorstellen, wenn ein Dorf dreimal überfallen wurde von irgendwelchen Rebellengruppen, der Staat de facto nicht vorhanden ist, dann liegt es eher auf der Hand, sich selbst zu bewaffnen und selbst beispielsweise Zollstationen einzurichten, wo man die Hand aufmacht. Also es ist extrem komplex und dann wird schnell gesagt, das ist eine Dorfgemeinschaft, die sich zusammengeschlossen hat, die vielleicht alle mehrheitlich zu einer Ethnie gehören. Also es ist, die Variablen sind sehr, 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 sehr vielfältig. Ein zweiter Punkt, glaube ich, ist wichtig, darauf hinzuweisen, weil das auch in der Debatte in Deutschland und Europa immer schnell durcheinander gebracht wird. Also insbesondere Kupfer und Kobalt beispielsweise findet sich eher in Katanga, in der südlichen Region. Das ist die Region, auf die jetzt die M23 südlich von Bukavu langfristig darauf zusteuern könnte. Im Ostkongo sind es eher Konfliktmineralien, Coltan, Gold auch insbesondere. Und die Mineralien sind in gewisser Weise Feuerholz für den Konflikt. Ich glaube, das stimmt. Andererseits sind beispielsweise auch andere, ich habe gerade Zollerhebungen erwähnt, andere Komponenten wichtig zu erwähnen. Abholzung von beispielsweise FDLR finanziert sich unter anderem stark durch die Abholzung von Bäumen und das Verkaufen von Holzkohle. Also es ist komplex. Ich finde, es ist wichtig zu erwähnen, dass auch viele Kongolesen von dem Status quo auch im Sicherheitssektor profitieren. Also im Kongo wird es gerne so dargestellt, nur Ruanda ist der Nutznießer und wenn Ruanda nicht da wäre, dann wäre im Kongo überspitzt formuliert alles gut. Das ist natürlich nicht richtig. Und die rohstoffreiche Region führt in gewisser Weise auch dazu, dass Finanzierung da ist. Andererseits ist es für internationale Unternehmen beispielsweise auch extrem schwierig, aus dem Ostkongo legal zu exportieren. Da fällt es natürlich deutlich leichter, wenn man nach Ruanda geht und da gewisserweise eine Rechtssicherheit hat, weniger Steuern bezahlen muss, alles viel klarer ist, als direkt aus dem Ostkongo zu exportieren. Also ich glaube, das ist auch eine Komponente, die auf kongolesischer Seite gerne vergessen wird, zu erwähnen.
Ja, Frau Rühl, geht es Ruanda im Osten des Kongo um territoriale Expansion?
Ich glaube schon in gewisser Weise. Also wenn man sich anguckt, wann die M23 ja nach einer 10-jährigen Ruhe wieder stärker wurde, dann war das, nachdem der Kongo, das wurde, haben die Vorredner schon erwähnt, ugandischem Militär erlaubt hat, auf kongolesischem Staatsgebiet eine andere Miliz, nämlich die islamistische ADF, zu verfolgen. Und man kann das auch so lesen, also danach wurde die M23 wieder stärker. Es gibt Analysten, die das so lesen, dass Ruanda nun wiederum Angst hatte, da außen vor zu bleiben und plötzlich in die Defensive zu geraten. Also ich glaube, dass das ein wichtiger Aspekt ist und das ist etwas, was auch die ganze Zeit schon diskutiert wird, verbunden mit diesen Rohstoffvorkommen, die dann eben auch Ruanda zur Verfügung kommen und ja auch in den Staatshaushalt oder Militärhaushalt fließen. Ich würde aber gerne eine Sache noch ergänzen, vorhin, als ich den anderen zugehört habe. Ich glaube, was das so schwer macht, diesen Konflikt unter anderem auch wieder zu befrieden, sind tatsächlich, oder ist sowas wie Kriegsökonomie. Also es gibt ja auch nicht nur die M23, sondern wir haben es ja schon gehört, viele Milizen. Und ich glaube, dass etliche Menschen natürlich auch sich daran gewöhnt haben, durch Gewalt viel Geld zu verdienen. Und ich habe viel verstanden in einem Gespräch mit einem Mitarbeiter von der International Crisis Group, der auch an so einem Entwaffnungsprogramm war und gesagt hat, wie will man denn die jungen Menschen, die da Männer überwiegend, die da jahrelang gekämpft haben und Steuern erhoben haben, illegal, also Abgaben erzwungen haben und relative Reichtümer hatten, mit was in der Friedenswirtschaft in einem dysfunktionalen Staat will man die locken. Dann gibt man denen vielleicht ein Motorrad, mit dem sie dann als Lieferanten Geld verdienen können. Da lachen die drüber. Das ist keine Alternative zu dem Leben, an das sie sich seit Jahren gewöhnt haben. Ich glaube, das spielt auch eine Rolle. Also ich wurde auch schon mal erwähnt, das Staatsversagen. Ich glaube, dass es ganz, ganz wichtig ist dafür, dass es so schwer ist, diesen Konflikt einzuhegen, dass der kongolesische Staat einfach mit keinerlei Dienstleistung seit Jahrzehnten präsent ist. Und wenn sich alle Akteure einmal daran gewöhnt haben, über Gewalt, also Kriegsökonomie, ihr Geld zu verdienen, es unheimlich schwierig ist, das Ruder wieder rumzureißen und Frieden attraktiv zu machen.
Staatsversagen, dysfunktionaler Staat, das sind die Stichworte, Herr Vogel. Die Demokratische Republik, wir haben es gehört, ist reich an Rohstoffen, aber die Bevölkerung ist bitterarm. Wie kann das sein?
Ja, das ist auch die große Frage, die dann regelmäßig mit diesen Übertreibungen beantwortet wird in puncto Konfliktmineralien. Also im Prinzip sieht es so aus, und ich glaube, da mache ich ein bisschen da weiter, wo Herr Kerstan vorhin aufgehört hat. Also die wichtigsten Rohstoffvorkommen des Kongo sind in puncto Förderungsvolumen Kupfer und in puncto Exportwert Kobalt. Im Kupfer- und im Kobaltsektor, der hauptsächlich durch Joint Ventures zwischen staatlichen oder parastaatlichen Minengesellschaften und internationalen Privatunternehmen funktioniert. Ein Beispiel wäre zum Beispiel Glencore, eines der größten Rohstoffunternehmen ansässig in Zug in der Schweiz. Und in diesem Bereich gibt es unglaublich viel Korruption, die allerdings mit dem Konflikt oder den Kriegen relativ wenig zu tun hat, sondern hauptsächlich mit der Art und Weise, wie international Privatunternehmen mit schwachen Regierungen, in Anführungszeichen, in rohstoffreichen Ländern eben ihre Abkommen gestalten. Jüngst wurde zum Beispiel vor einem Schweizer Gericht auch Glencore wegen Korruption im Kongo zu einer relativ hohen Geldstrafe verurteilt, ich glaube 150 Millionen Schweizer Franken. Das ist die eine Seite. Im Osten ist es natürlich so, dass das Rohstoffe, insbesondere Coltan und Gold, was wir schon gehört hatten, eine relativ wichtige Rolle spielen für die lokale Wirtschaft und auch für die direkte Exportwirtschaft an die Nachbarländer. Allerdings sprechen wir da eher von Millionen als von Milliarden. Also das heißt, das muss man auch wieder so ein bisschen in den Kontext bringen. Und ein Grund, weswegen Rohstoffe nicht nur für Konfliktakteure, aber auch für die Zivilbevölkerung immer wichtiger geworden sind über die letzten 30 Jahre, ist auch, dass der eigentliche Reichtum des Ostkongo oder gerade der Kivu-Region ist eigentlich ein landwirtschaftlicher Reichtum. Also das ist zu großen Teilen eine vulkanische Region. Sie können sich gar nicht vorstellen, vielleicht für die Zuhörerinnen und Zuhörer in Baden zum Beispiel oder in Rheinland-Pfalz, auch landwirtschaftlich gesegnete Regionen. Also die Region ist 10-mal so fruchtbar, wie wir das kennen, gerade durch die Geografie und das Klima. Durch den Krieg wurde aber diese eigentlich landwirtschaftlich geprägte Bevölkerung natürlich wiederholt vertrieben. Und das Problem bei Vertreibung ist, dass man seine Felder, seine Äcker nicht mitnehmen kann. Sie bleiben einfach dort, wo sie sind. Wohingegen insbesondere der Kleinbergbau so funktioniert, dass die Personen, die da arbeiten, ähnlich wie in bewaffneten Gruppen relativ mobil umherziehen und sich so ihr Geld verdienen. Und deswegen sind gerade Jobs im Kleinbergbau, aber auch die Rekrutierung in bewaffnete Gruppen für ansonsten verarmte Bevölkerungsteile natürlich gehört das zu den wenigen Möglichkeiten, überhaupt noch Geld zu verdienen.
Herr Kerstan, wenn man sich die weltpolitische Lage mal anschaut, Russland greift die Ukraine an, verletzt deren territoriale Integrität und nach allem, was man weiß, könnte Putin damit am Ende auch durchkommen. Donald Trump will die Kontrolle über den Gazastreifen übernehmen und die dort lebenden Palästinenser umsiedeln. Und gleichzeitig greift Ruanda militärisch im Kongo ein. Ist das Zufall, dass das alles gerade jetzt passiert?
Das glaube ich nicht. Also das letzte Mal, als beispielsweise Goma eingenommen wurde, 2012, 2013 von der gleichen Rebellengruppe. Frau Rühl hat ja darauf hingewiesen, was ein Grund sein könnte, warum sie wieder zu den Waffen gegriffen haben. Damals sind die M23-Rebellen nach wenigen Tagen wieder durch internationalen Druck zum Abziehen gebracht worden oder gedrängt worden. Unter anderem gab es damals einen Anruf des amerikanischen Präsidenten Obama an den ruandischen Präsidenten Kagame. Heute ist die Weltlage natürlich eine ganz andere. Sie haben es angesprochen. Das führt sicherlich auch dazu, dass sich Ruanda in gewisser Weise befähigt fühlt, mit der M23 gemeinsam territoriale Gewinne zu verzeichnen, die seinesgleichen suchen, auch historisch bedingt von dieser Rebellengruppe. Andererseits ist es auch wichtig zu erwähnen, glaube ich, wenn man auf Europa und Deutschland schaut, bei der letzten Einnahme Gomas, da lag es bereits einige Monate zurück, dass unter anderem Deutschland seine Entwicklungsgelder eingestellt hatte gegenüber Ruanda. Die Bundesregierung hat jetzt angekündigt, Regierungskonsultationen, keine Verhandlungen mit Ruanda auszusetzen. Und ich glaube, dass wir da deutlich stärker agieren müssten. Ruanda gilt ja in vielerlei Hinsicht als gewisses Vorzeigeland, was Investitionsklima, Verlässlichkeit, ich habe es kurz angesprochen, angeht. Es gibt Partnerschaften mit internationalen Fußballvereinen, Bayern München unter anderem. Die EU investiert 900 Millionen über Global Gateway in Ruanda. Ich glaube, wir müssen unser Bild von Ruanda in jedem Fall präzisieren. Und da glaube ich, dass es dazu gehört, wir haben ja am Anfang darauf angesprochen, wie die Lage im Kongo ist und wie die Bevölkerung den Westen mittlerweile teilweise sieht. Da ist es ganz wichtig, dass wir um Glaubwürdigkeit allgemein in der Weltpolitik zeigen und zu signalisieren, dass es da wichtig ist, auch gleiche Maßstäbe anzulegen. Und das passiert bis jetzt de facto leider nicht. Mhm. Und da ist die Bundesregierung gefragt, die neue Bundesregierung wird es ja dann sein, und auch die Europäische Union. Wir haben jetzt gestern gesehen, dass aufgrund diplomatischen Drucks Ruanda angekündigt hat, die Entwicklungszusammenarbeit mit Belgien auszusetzen. Wohlgemerkt nicht andersherum. Also Belgien ist da gerade auf EU-Ebene jemand, der sehr stark an der Seite des Kongo steht. Und Deutschland besitzt in beide Länder sehr gute Kontakte. Rheinland-Pfalz ist Partnerland von Ruanda. Also ich glaube, dass wir unbedingt mehr diplomatischen Druck auf Ruanda ausüben sollten, wenngleich der große Konflikt im Ostkongo natürlich nicht dadurch beigelegt wird. Das ist auch immer wichtig zu erwähnen.
Frau Rühl, täuscht der Eindruck oder will sich eigentlich keiner mit Kagame und mit Ruanda anlegen?
Ich hatte lange den Eindruck, und ich glaube, das spielt noch mit, dass die internationale Gemeinschaft auch ein bisschen ein schlechtes Gewissen hatte, weil sie während des Völkermords, es gab UN-Truppen in Ruanda, die sind dann pünktlich abgezogen, als die Gewalt losging, also haben Ruanda tatsächlich im Stich gelassen. Ich glaube, das geht ja tatsächlich auch der ruandische Einfluss im Kongo geht bis in diese Zeit zurück. Und die internationale Gemeinschaft hat sich damals, würde ich sagen, nicht getraut oder geschämt, Ruanda dann zu kritisieren. Und jetzt hat man das Gefühl, auch in vielerlei Hinsicht Ruanda zu brauchen. Also Teile von denen sind schon angesprochen worden. Ruanda ist auch ein militärischer Dienstleister. Also die Armee gilt ja als sehr schlagkräftig. Ruanda ist in Mosambik aktiv mit 3.500 Soldaten, kämpft da an der Seite der Regierung gegen eine islamistische Gruppe in einer Region, in der auch europäische Unternehmen aktiv sind. Die EU hat kürzlich nochmal ein Paket bewilligt, um die ruandische Truppe da zu stärken. Es war immer wieder auch diskutiert, dass Ruanda zunächst mal für Großbritannien, in Deutschland wurde es auch diskutiert, Asylbewerber aufnimmt. Also Ruanda weiß auch, wie es sich wichtig macht oder attraktiv macht für den Westen. Und ja, ich glaube, in gewisser Weise stimmt es schon, wie Sie sagen, dass sich da keiner ohne Not anlegen möchte oder vermeintlich ohne Not. Es gibt ja Not, sich anzulegen.
Ich würde vielleicht da nochmal die historische Perspektive nochmal etwas mehr reinbringen. Also wir sind ja in einer Region, die besonders nachhaltig geprägt wurde, auch bereits seit der Berliner Afrika-Konferenz 1885. Entschuldigen Sie, dass ich so weit zurückgehe. Aber diese Konferenz, die im Prinzip dafür verantwortlich sind, dass die Grenzen auf dem Kontinent heute so sind, wie sie sind, mit kleineren Ausnahmen Eritrea, Äthiopien, Sudan, Südsudan. Und das hat damals stattgefunden in einem Kontext, in dem es eigentlich nur darum ging, dass europäische Mächte oder Kolonialmächte sich quasi diesen großen Kuchen aufteilen wollten und war aber relativ blind gegenüber, wie sich die damalige Politik auch zwischen den ganzen verschiedenen vorkolonialen Staaten und Königreichen und Fürstentümern tatsächlich dargestellt hatte. Und da gab es gerade in der Region des heutigen Ruanda, aber auch Burundi und eben des Ostkongo, also insbesondere die Kivu-Region, war alles sehr fluide. Also es gab damals schon so eine Art ruandischen Staat, auch einen burundischen Staat, aber es gab auch staatsähnliche Königreiche auf der kongolesischen Seite. Und die haben waren regelmäßig, schwankten zwischen Krieg und Frieden, ähnlich wie das in historischer Zeit auch in Europa war. Und das war alles sehr fluide, auch was die ethnische Identität betrifft und die jeweilige Abgrenzung einer Gesellschaft zur anderen. Und das führt heute natürlich dazu, dass diese Ambitionen, die man so versteckt auch aus den Darstellungen der ruandischen Regierung heraushören kann, die beruhen sich eben darauf, auf dieser Idee, dass Ruanda damals größer war. Und das hat auch damit zu tun, dass ein größerer Teil der Bevölkerung der Kivu-Region tatsächlich auch Varianten von Kinyarwanda, also der ruandischen Nationalsprache, spricht. Allerdings ist es natürlich auch so, dass nicht nur Ruanda damals teilweise Gebiete des heutigen Ostkongo kontrolliert hatte für gewisse Perioden, sondern auch umgekehrt. Und daraus wird eben bis heute und auch über die letzten 30 Jahre wird von verschiedenen Konfliktparteien, ob es Ruanda ist oder auch Rebellengruppen, die man als alliiert zu Ruanda betrachtet, aber auch sogenannte nationalistische pro-kongolesische Rebellengruppen haben ähnliche Narrative, mit denen man dann eben versucht, historisch und politisch eben den Krieg auch zu begründen.
Aber angenommen, das bleibt jetzt so. Also Ruanda bleibt im Osten des Kongo militärisch aktiv. M23 baut dort sozusagen eine Art Pufferzone auf. Herr Kerstan, was sendet das für ein Signal auf den afrikanischen Kontinent? Die große Sorge in der Region ist ja, wenn Ruanda Grenzen verletzt, warum sollten das dann andere nicht auch tun? Also droht da ein Dominoeffekt?
Ich glaube in jedem Fall. Also man sieht es ja jetzt auf internationaler Ebene, auch gerade bei den Verhandlungen in Saudi-Arabien, was dort in europäischer Sichtweise angesprochen wird, sollte, glaube ich, auch für den afrikanischen Kontinent gelten. Und ich glaube, bei allen historischen Erklärungen, viele Grenzen wurden leider durch die Kolonialmächte gezogen, sind aber weitestgehend so im Völkerrecht akzeptiert. Und ich glaube, dass das auch im Fall jetzt von Ruanda natürlich kein Vorwand sein darf. Ruanda darf auf Sicherheitsinteressen hinweisen, darf auch, was ja auch teilweise inoffiziell in der Vergangenheit geschehen ist, mit dem kongolesischen Staat beispielsweise zusammenarbeiten, um die FDLR zu bekämpfen. Allerdings dürfte das Ruanda kein Recht geben, im Ostkongo militärisch aktiv zu sein über die Rebellengruppen. Und es passiert ja nicht zum ersten Mal. Und genau das ist das Gefühl, was in der Bevölkerung hier im Kongo sehr stark verspürt wird und sehr stark vertreten ist. Und ich glaube, wie ich bereits erwähnt habe, dass wir uns da als Europa, als Westen, als Deutschland ehrlich machen müssen. Und auch wenn es in gewisser Weise wehtut, Frau Höhl hat es auch noch mal angesprochen, die Militärkooperation beispielsweise in Mosambik, Nordmosambik, auch wenn es wehtut, dass wir, um auch andere Partner nicht zu verlieren, und der Kongo ist noch eines meiner Meinung nach der Länder, die an sich noch pro-westlich sind, um dort auch die Partner nicht zu verlieren, das ist, glaube ich, unbedingt wichtig, dass wir klare Kante zeigen und uns dementsprechend auch äußern und probieren zu vermitteln. Und die Gefahr eines weiteren regionalen Konflikts, ja, die ist vorhanden. Teilweise ist es ja, wie gesagt, bereits ein regionaler Konflikt. Und das müssen wir unbedingt stärker beachten, meiner Meinung nach.
Mhm. Herr Vogel, es geht auch im Kongo um Geopolitik, um Weltpolitik.
Ja, absolut. Wie gesagt, also man kann eigentlich über die ganze Geschichte des Kongo sehen, dass ein Land ist, in dem sich die Welt eigentlich immer getroffen hat und oft auch getroffen hat, nicht in unbedingt sehr freundschaftlicher Art und Weise, sondern auch in hartem Wettbewerb. Das sieht man am Interesse multinationaler Unternehmen an den Rohstoffen, das sieht man auch bereits an Stellvertreterkriegen oder Stellvertreterkalten Kriegen in den 60ern und 70ern, als damals Mobutu ein großer Alliierter des Westens war, während in Angola, in Tansania und in anderen Ländern der Region eher pro-sowjetische Regierungen an der Macht waren. Und das zieht sich fort. Und da ist insbesondere natürlich die Größe des Landes, die relativ schwache Infrastruktur und die Probleme bei der Regierungsführung sind letzten Endes auch nur ein einladender Faktor, nicht nur für Nachbarländer wie Ruanda, sondern auch eigentlich für die ganze Weltgemeinschaft, dass man, um das umgangssprachlich zu sagen, eigentlich im Kongo mehr oder minder machen kann, was man möchte. Und das hat natürlich diesem Land nicht geholfen, zu einer größeren nationalen Kohäsion und oder aber auch handfesten Entwicklungsfortschritten beizutragen. Und vor dem Hintergrund ist es natürlich heute wichtig, dass insbesondere Europa da eben eine sehr vorsichtige, aber auch prinzipientreue Politik dem Kongo oder der Situation gegenüber zeigt, aber gleichzeitig eben auch mit dem nötigen Respekt vor dem Kongo, vor der Bevölkerung, aber auch vor der Region als solcher.
Hm. Frau Rühl, was erwarten Sie sich jetzt von Europa? Ich meine, angenommen, Europa würde sein Rohstoffabkommen mit Ruanda kündigen, wären dann nicht sofort China oder Russland als Abnehmer da, würden die Lücke füllen?
Das wäre vielleicht so, aber ich meine, das sollte unser Handeln nicht immer leiten, denke ich. Und ich meine, erstmal hat Ruanda ad hoc die Verbindung zu uns. Also es gäbe auf jeden Fall erstmal eine Zäsur, die neuen Verbindungen aufzubauen. Und es sind ja auch historisch gewachsene Verbindungen zwischen Ruanda und den diversen europäischen Unternehmen und Staaten. Also ich glaube, dass Europa das tun sollte. Ich bezweifle, dass das wirklich realistisch ist. Ich glaube auch oder befürchte, dass natürlich der neue Ton international in den Beziehungen sich auch da auswirken wird. Das haben Sie eben ja auch schon angesprochen. Aber trotzdem wäre es wichtig, um die Lage nicht einfach noch weiter aus dem Ruder laufen zu lassen.
Herr Kerstin, was halten Sie jetzt für realistisch? Wie geht es weiter im Kongo? Gibt es da etwas, das Ihnen Hoffnung macht?
Das ist eine schwierige Frage, aber ich glaube, wenn man nicht Hoffnung immer verspürt, dann kann man auch nicht im Kongo leben, dann kann man hier nicht arbeiten. Und insbesondere ist es, glaube ich, für die Bevölkerung wichtig, und da sind wir auch der Bevölkerung hier vor Ort schuldig, dass wir uns weiter dafür interessieren. Es gibt ja meistens leider nur Aufmerksamkeit in Europa für den Kongo, wenn die Krise sich wieder zuspitzt, so wie derzeit. Ich glaube, das Europäische Parlament, die Resolution, die verabschiedet wurde, die dazu aufgerufen hat, die Kommission das Rohstoffabkommen erst einmal auszusetzen, ist eine richtige Richtung. Ich glaube, dass Deutschland auch die Entwicklungszusammenarbeit mit Ruanda aussetzen sollte. Und das wäre relativ einfach, es wäre relativ einfach zu machen. Gleichzeitig steht der Kongo, glaube ich, vor einer sehr, sehr, sehr schwierigen Phase innenpolitisch, gerade auch im Osten. Ich kenne viele Leute, ich war jetzt auch vor ein paar Wochen das letzte Mal in Goma, die jetzt auch sagen, wir kehren nach Goma zurück. Es ist unsere Heimat. Also das Land ist im Prinzip davor, auseinanderzufallen. Und das ist extrem, extrem gefährlich, weil Herr Vogel hat den Konflikt in den 90er Jahren ja schon angesprochen, weil dadurch sozusagen die gesamte Region wieder im Kongo aktiv werden könnte, eingeladen werden könnte, sich auch an dem Kongo zu bereichern. Und ich glaube, dass es unser aller Aufgabe ist, auf die Situation hinzuweisen und gleichzeitig aber immer wieder zu unterstreichen, dass natürlich eine große Verantwortung auch auf der kongolesischen Seite und der kongolesischen Regierung liegt. Also beispielsweise ohne bessere Regierungsführung langfristig wird der Kongo bei seiner jungen Bevölkerung, und wir haben die ganzen Herausforderungen angesprochen, wird der Kongo sich nicht positiv entwickeln, leider.
Ein zerfallender Staat, das sind wirklich keine positiven Ausblicke. Krise im Kongo, droht ein großer Krieg in Afrika, das war unser Thema im Forum bei SWR Kultur. Mit dabei die freie Afrika-Korrespondentin Bettina Rühl, Jakob Kerstan, er leitet das Büro der CDU-nahen Konrad-Adenauer-Stiftung in der Demokratischen Republik Kongo, und Dr. Christoph Vogel, der seit vielen Jahren sich mit dem Konflikt im Kongo beschäftigt. Mein Name ist Michael Riesl, ich sage danke fürs Zuhören und machen Sie es gut.